Schwestern, liebe Freunde, ich freue mich, auch viele neue Gesichter heute Abend zu sehen, auch viele Freunde. Herzlich willkommen. Und da viele heute Abend zum ersten Mal da sind, möchte ich noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir schon betrachtet haben in den letzten Tagen seit Donnerstag. Nämlich von Offenbarung 6 bis 9 sind wir gelangt. Also die Öffnung der ersten 6 Siegel, dann Kapitel 7, die 144.000 Versiegelten, und die große Schar, dann das 7. Siegel mit der Entfaltung der 4 ersten Posaunen, heute Morgen die 5. Posaune und heute Abend nun die 6. Posaune. Die 6. Posaune. Und dazu wollen wir aufschlagen, Offenbarung 9, Verse 13 bis 21, miteinander lesen. Offenbarung 9, ab Vers 13. Und der 6. Engel stieß in die Posaune, und ich hörte eine Stimme aus den 4 Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht. Die sprach zu dem 6. Engel, der die Posaune hatte: Löse die 4 Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und die 4 Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereitstanden, den 3. Teil der Menschen zu töten. Und die Zahl des Reiterheeres war 2 × 10.000 × 10.000, und ich hörte ihre Zahl. Und so sah ich in dem Gesicht die Pferde und die darauf saßen. Sie hatten feurige und violette und schwefelgelbe Panzer, und die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe, und aus ihren Mäulern ging Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Durch diese 3 wurde der 3. Teil der Menschen getötet, von dem Feuer und von dem Rauch und von dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Denn ihre Macht liegt in ihrem Maul, und ihre Schwänze gleichen Schlangen und haben Köpfe, und auch mit diesen fügen sie Schaden zu. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, so dass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Soweit dieses erschütternde Wort Gottes für heute Abend. Denn hier ist von nichts Geringerem die Rede als von einem 3. Weltkrieg. Wir wollen also betrachten, diese 6. Posaune, sie entspricht dem 2. Wehe, das der Adler ausgerufen hat. Wir wissen ja, die 5. bis 7. Posaune sind verbunden mit einem besonderen Wehe, diesem dreifachen Weheruf. Denn bei den ersten 4 Posaunen wurde die Schöpfung beschädigt, hat sich die Schöpfung rückwärts entwickelt, die Auflösung der Schöpfung, die Gott geschaffen hat, wegen der Unbußfertigkeit der Menschen, von der wir auch in diesem Abschnitt gehört haben und noch hören werden bei der Auslegung. Aber die 5. bis 7. Posaune, sie trifft nun die Menschen selber. Nicht nur ihre Umgebung, die Umwelt, sondern die Menschen selber. Bei der 5. Posaune waren es ja dämonische Mächte in Gestalt von Heuschrecken mit Skorpionsstacheln, die Menschen 5 Monate lang quälten. Aber sie fanden nicht den Tod inmitten ihrer Qualen, diese Menschen. Und nun aber geht es weiter, dass 1/3 der Menschen getötet wird. Also nicht die ganze Menschheit, sondern 1/3, damit der Rest noch zur Buße finden soll. Ja, gehen wir der Reihe nach vor. Kapitel 9, Vers 13. Und der 6. Engel stieß in die Posaune, und ich hörte eine Stimme aus den 4 Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht. Wir haben ja bereits gehört in den letzten Auslegungen, dass immer wieder Himmel und Erde hier ganz nah beieinander sind. Dinge, die im Himmel sich ereignen, haben Auswirkungen auf die Erde. Und so steht dieser goldene Rauchopferaltar beim Heiligtum, beim Thron Gottes, befindet sich also im Himmel. Sicherlich ein geistlicher Altar, ein Altar mit vier Hörnern. Die vier Hörner waren mit dem Opferblut bestrichen worden im Alten Testament, im Alten Bund. Und dadurch wurde Sühnung erstrebt und erbeten durch die Gebete, die dann in Form des Rauchopfers zu Gott aufstiegen. Symbolisierung also der Gebete. Und wir haben ja auch gehört, im fünften Siegel in Offenbarung 6, Vers 9 bis 11, dass die Gebete der Heiligen aufgestiegen sind zu Gott. Wie lange noch dauert es, bis du Rache übst, bis du Gerechtigkeit schaffst, o Gott? Und nun beginnt dieses Gericht eben am Altar. Und es ist diese Stimme derer, die für Jesus Christus, das Lamm Gottes, gelitten haben und getötet wurden, die nun gehört wird, die erhört wird. Ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht. Und ja, wir haben auch gehört, dass ein Engel aufgetreten ist und zusammen mit diesen Gebeten der Heiligen, der Märtyrer, der Blutzeugen Jesu Christi dieses Rauchopfer dargebracht hat, um es zu verstärken, diese Gebete, und sie so zu Gott, dem Herrn, emporsteigen zu lassen. Und diese vier Hörner symbolisieren auch die vier Himmelsrichtungen. Und es sind dann auch vier Engel, die gebunden sind. Diese Vierzahl drückt ja eine Totalität aus. Die vier Himmelsrichtungen bezeichnen immer die ganze Erde. Dieses Gericht, das nun hier ergeht in Gestalt der sechsten Posaune, betrifft eben die ganze Erde, nicht nur einen Teilbereich. Und ja, es ist nun der sechste Engel, Gottes Gerichtsengel, sicherlich ein guter Engel, der Gott gehorsam ist. Und er wiederum löst, so wird es in Vers 14 beschrieben, die vier gebundenen Engel. Nun wissen wir ja, dass die Engel, die Gott die Treue gehalten haben, nie gebunden sind, sondern gebunden ist einmal Satan. Das wird dann auch in Offenbarung 20 deutlich, im tausendjährigen Reich. Wird er gebunden mit einer Kette, symbolisch. Das heißt, er kann nichts tun gegen die Gläubigen in dieser Zeit. Und deshalb auch hier diese gebundenen Engel, das sind dämonische Mächte. Aber auch sie müssen Gottes Willen gehorchen. Zu dem Zeitpunkt, der genau festgelegt ist, wo er sagt, kommt zum Einsatz, da kommen sie zum Einsatz. Das ist immer wieder auch tröstlich zu wissen, dass selbst die dämonische Welt letzten Endes unter dem souveränen Willen Gottes des Herrn steht. Sie können nur so weit gehen, wie Gott es zulässt, um sein Gericht auszuüben. Auch sie dienen letztendlich der Gerichtserfüllung des allmächtigen Gottes. Und deshalb heißt es in Vers 14, dass diese Stimme, die von dem goldenen Rauchopferaltar ausgeht, diese sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, löse die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Das ist sehr interessant, dass hier eine irdische Stätte, nämlich ein großer Strom, Euphrat, genannt wird. Wo kommt der Euphrat in der Offenbarung nochmals vor? In Kapitel 16 kommt er nochmals vor. Auch dort, und zwar ist es dann die sechste Zornschale. Die Zornschalen sind ja Steigerungen der Posaunengerichte, die dann diese nicht nur ein Drittel der Menschen betreffen, sondern nun die gesamte Schöpfung, menschliche und außermenschliche Schöpfung. Und in Offenbarung 16, da ist es der Euphrat, der die Schlacht von Harmagedon auslöst, beziehungsweise damit in Zusammenhang steht, indem es dort heißt, ich fasse das einmal jetzt vorweg, Offenbarung 16 ab Vers 12, und der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat, und sein Wasser vertrocknete, damit den Königen vom Aufgang der Sonne der Weg bereitet würde. Das sind die Könige aus dem Osten und immer von Israel aus gesehen, natürlich. Ja, aus dem hohen Osten, Nordosten kann man sich vorstellen. Das, was östlich oder auch nordöstlich des Euphrats liegt. Welche Länder liegen da? Wer weiß das? Ja, diese ganzen Länder, China, Afghanistan, Pakistan, auch Irak, Irangebiet, gruppiert sich um den Euphrat. Das sind diese Länder, die auch heute sehr gegen Israel stehen und wo auch Christen sehr stark verfolgt werden. In China, infolge des Kommunismus, in vielen der anderen Länder, aufgrund des Islam hauptsächlich. Und die Schlacht von Harmagedon, das wissen wir dann auch aus Sacharja 12 und 14, wird sich vor allem gegen Israel richten. Aber es wird die ganze Menschheit betreffen. Das möchte ich jetzt noch nicht vorwegnehmen. So der Herr willen, wir leben, werden wir ja im Herbst dann auch die Zornschalengerichte betrachten und die weiteren Entwicklungen bis zum Gericht vor dem großen weißen Thron. Aber heute nun weiter diese Frage, der Strom Euphrat, was für eine Bedeutung hat er überhaupt? Da müssen wir einmal ganz zurückgehen zum Anfang der Heiligen Schrift. Bereits da kommt der Euphrat vor, ist interessant. Da kommt nicht der Neckar vor, auch nicht der Rhein, auch nicht die Donau oder die Tainach, ja, ist auch ein Fluss, Flüsschen, sehr schöner Fluss. Aber der Euphrat kommt vor. Ich lese einmal aus 1. Mose 2. Ab Vers 10. Es ist ja dieser Garten Eden, in den Gott die ersten Menschen hineingesetzt hat, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Und dann heißt es ab Vers 10, es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Von dort aber teilte er sich und wurde zu vier Hauptströmen. Der erste heißt Pison, das ist der, welcher das ganze Land Havila umfließt, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort kommt auch das Bedolachharz vor und der Edelstein Onyx. Der zweite Strom heißt Gihon, das ist der, welcher das ganze Land Kusch umfließt. Das ist heute allerdings Äthiopien, liegt etwas woanders. Es hat sich ja auch durch die Sintflut manches verschoben und die ersten beiden Ströme lassen sich nicht mehr nach heutiger Geografie lokalisieren. Aber nun, Vers 14, der dritte Strom heißt Tigris, den gibt es heute noch unter diesem Namen. Das ist der, welcher östlich von Assur fließt und der vierte Strom ist der Euphrat. Also da kommt das bereits vor. Der Garten Eden, wo die ersten Menschen gelebt haben, aber wo auch der Sündenfall geschehen ist. Und das hängt auch zusammen mit dem Strom Euphrat. Und das ist auch ein Gebiet, gerade dieses mesopotamische, fruchtbare Gebiet, wo sich auch Babylon befindet, wo das Zentrum sozusagen ist, wo der Turm von Babel wohl auch gebaut wurde. Beziehungsweise man hat versucht, ihn zu bauen. Gott hat es ja nicht zugelassen, sondern hat die Sprachen verwirrt. Und so sehen wir, dass hier auch antichristliche Mächte aus diesem Winkel der Ecke, der Erde hervorbrechen. Übrigens, die Mehrzahl der Menschheit lebt östlich des Euphrat, auch heute. Wir haben von China gehört, eine riesige Menschenmenge. Nun wollen wir den Chinesen nicht Unrecht tun. Es gibt dort auch viele Gläubige, obwohl die bisher überwiegend verfolgt werden und sich heimlich versammeln müssen. Es gibt also auch registrierte Gemeinden, aber wir wissen ja, wie das dann oft so ist, dass da nicht so viel Klarheit in der Evangeliumsverkündigung möglich ist oder erlaubt ist. Aber es gibt auch sehr viele, die im Verborgenen sich versammeln. Andererseits aber hat gerade diese Region dieses Potenzial, sich östlich des Euphrat zu befinden, alles was Richtung China geht. Und von dort werden diese Mächte auch entbunden werden, die einmal gegen Israel marschieren und dadurch wahrscheinlich auch den Dritten Weltkrieg auslösen. Nun aber zunächst hier in Kapitel 9, da heißt es nun einfach, dass diese vier Gerichtsengel, also dämonische Gerichtsengel, wenn man so sagen will, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat, losgebunden werden. Und die vier Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereitstanden, den dritten Teil der Menschen zu töten. Es war auch genau bestimmt von Gott. Und zwar dann, wenn die Versiegelung stattgefunden hat, der 144.000, und auch die große Schar bereitet ist, die vor dem Thron Gottes stehen wird. Das haben wir schon beleuchtet, dieses Kapitel 7. Und ja, so ist dann die Zeit beschlossen, dass diese Gerichte losbrechen. Und nun etwas Interessantes in Vers 16. Und die Zahl des Reiterheeres war, und so heißt es im Mehrheitstext, zweimal 10.000 mal 10.000. In anderen Übersetzungen steht einfach 10.000 mal 10.000 oder eine große Zahl, Myriaden mal Myriaden. 10.000 war die Zählgrenze in der damaligen Zeit. Weiter hat man nicht gezählt, ja, soweit mir bekannt ist zumindest. Und diese Zählgrenze wird aber mit sich selber multipliziert, 10.000 mal 10.000, dann nochmal verdoppelt. Das heißt, es ist ein riesiges, unfassbar großes Reiterheer. Allerdings heißt es dann hier, und ich hörte ihre Zahl. Und das erinnert daran, dass auch in Offenbarung 13 die Zahl des Tieres 666 oder 666 genannt wird. Und es heißt sogar, man soll sich diese Zahl überlegen. Wer Weisheit hat, der erkennt dadurch den Antichristen. Und deshalb denke ich, das ist jetzt eine Vermutung, dass diese Zahl auch durchaus eine reale Zahl sein könnte. Nämlich, wenn man das wirklich miteinander multipliziert, und zwar jetzt gemäß dem Mehrheitstext, da heißt es nämlich zweimal 10.000 mal 10.000 und das sind wie viel? 200 Millionen Krieger in diesem Reiterheer. Und das wäre für China und die benachbarten Staaten, auch Russland, ein solches Heer heutzutage bereitzustellen. Ja. Aber ich habe gesagt, es gibt dort auch viele Christen. Wir wollen nicht jetzt auf ein Land schauen und sagen, da kommt das antichristliche Heer nun zum Vorschein, sondern es heißt in Sacharja 12, dass alle Völker auf Erden gegen Jerusalem marschieren werden. Sicherlich auch die Deutschen. Es ist ja auch kein Wunder bei unserer Vorgeschichte und dem nationalsozialistischen Denken, das immer noch in unserem Volk schlummert. Man hört es selbst bis hinein in christliche Kreise. Ja, die Juden und so weiter. Ja, ich möchte es nicht weiter ausführen. Das finde ich persönlich ganz schlimm. Aber das ist immer noch da, dieser Geist. Nun, liebe Geschwister, ein unfassbar großes Reiterheer mit vielleicht ungefähr dann 200 Millionen Kriegern, die dann losgeschickt werden, um den dritten Teil der Menschen zu töten. Hier steht nun nicht nur speziell etwas von Israel, sondern es geht darum, dass hier ein sehr großer Krieg, der viel mehr Blutopfer bringen wird als der Zweite Weltkrieg. Damals waren 55 Millionen Tote. Dann werden es, ja, ich weiß nicht, wie viele Menschen haben wir heute zum Beispiel. Das wären dann 2 Milliarden Menschen, ja, wenn man vom heutigen Stand ausgeht oder noch mehr. Die würden dann getötet werden. Allerdings muss man auch sagen, ein Drittel, das heißt, das Gericht wird noch begrenzt. Trotz dieser schrecklich hohen Zahl, es wird noch begrenzt, damit die anderen 2 Drittel immer noch eine Chance zur Umkehr bekommen. Wie lange schickt Gott noch Gnadenzeit? Muss man einfach einmal sich vorstellen, wie gnädig der Herr trotz allem noch ist. Trotz des ganzen gottlosen Daseins heute, was überhand nimmt. Übrigens denke ich persönlich, dass das eine wirkliche Armee zu sein scheint. Nicht unbedingt ein Dämonenheer, wie vorher bei den Heuschrecken, die direkt aus dem Schlund des Abgrundes, des Abyssos losgelassen worden waren, bei der 5. Posaune, das haben wir heute Morgen betrachtet, sondern hier dürfte es sich vermutlich um ein wirkliches Heer handeln, eine wirkliche Armee. Es wird auch beschrieben mit Panzern, mit Feuerrauch und Schwefel, das sind typische Folgen von Waffeneinsätzen und auch, dass die Kraft in den Schwänzen lag, das erinnert an Panzerrohre und solche Dinge. möchte dazu auch nochmal lesen, ich habe schon öfter zitiert von diesem Buch aus den 60er Jahren des Atomphysikers Bernhard Filbert, Christliche Prophetie und Nuklearenergie. Er schreibt als Physiker im Blick auf diese sechste Posaune Folgendes, bereits in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Ich zitiere: Unvorstellbare Riesenheere sind zurzeit in der Entstehung begriffen. Wie der chinesische Generalstabschef Lo Yui-ching in der Roten Fahne im Frühjahr 1960 bekannt gegeben hat, stellt Rot-China eine Reservearmee von hunderten Millionen Menschen in tausenden von Milizdivisionen auf. Die Planstärke einer östlichen Division beläuft sich dabei auf 20.000 Mann. Wenn man damit rechnet, dass nach den üblichen taktischen Gepflogenheiten ein Teil der Armee in Reserve verbleibt, würde also die Sowjetunion mit ihren Satelliten zusammen mit Rot-China etwa 10.000 Divisionen in den Kampf führen können. Es ergibt sich daraus eben das Produkt 20.000 mal 10.000 der Apokalypse, die ausdrücklich als reale Zahl, nämlich es heißt, diese Zahl hörte ich, betont wird. Die Apokalypse kündigt das Losbrechen eines derartigen Heeres an, nachdem es Stunde um Stunde, Tag um Tag, Monat um Monat, über ein Jahr für den Angriff bereitgestanden hatte, vermutlich in 4 Heeresgruppen. An anderer Stelle, Offenbarung 16, Vers 12, wird angegeben, dass dies das Losbrechen der Könige vom Osten ist. Zitat Ende. Also Könige vom Osten, das ist ein deutlicher Hinweis in diese Richtung dieser Völker. Und nun die Beschreibung der Panzer. Obwohl ich Filbert nicht in allem zustimme, aber das hat mich auch sehr beeindruckt, wie er darstellt, dass Johannes in seiner Zeit diese Waffen, die Gott ihm vielleicht gezeigt hatte, eben in Form seiner damaligen Anschauungswelt beschrieben hat, in der Schau, die er bekommen hatte. Und deshalb folgende Deutung hier bei Filbert auf Seite 82. Er, Johannes, sieht die Panzer daherrollen, die er in Ermangelung irgendeines besseren Vergleichs als Rosse, also Pferde, bezeichnen muss. Die erste sich selbst bewegende Maschine war knapp 2000 Jahre später die Lokomotive, die die Leute damals auch als Stahlross bezeichneten. Er sieht die üblichen Tarnfarben, Kupferrot, Ockergelb und Schwarzblau. Er sieht die schweren Geschützrohre, lang und schlank aus dem Panzerturm ragen, und er erkennt an deren Ende die kopfförmig verdickte Rohrrückstoßbremse, durch Pulvergasumlenkung wirkend, wie sie viele Panzertypen besitzen. Er vergleicht die Geschütze mit Schlangen, das einzige passende Beispiel aus einer Zeit über 1000 Jahre vor der ersten Kanone. Und so weiter. Da nur ein Auszug. Also diese Panzer, diese Schlangenhälse, ja, wenn man so einen Panzer hat, und ihre Kraft war in den Mäulern, was aus diesen Rohren herauskommt, wo dann die Geschosse dann herausgeballert werden und dann detonieren und explodieren. Alles das könnte auf einen solchen Krieg hindeuten, der dem Johannes vor 2000 Jahren in einer Vision gezeigt wurde. Dann ist auch ganz klar, wenn er nun einzelnen hier sagt, diese feurigen violetten und schwefelgelben Panzer, das ist ja der Begriff Panzer sogar auch im Griechischen, und die Köpfe waren wie Löwenköpfe, aus ihren Mäulern gingen Feuer und Rauch und Schwefel hervor, also was bei Schüssen eben passiert. Und dann wurden Menschen eben getötet, nicht nur geschädigt. Und dann eben vor allem der Vers 19, ihre Macht liegt in ihrem Maul und ihre Schwänze gleichen Schlangen und haben Köpfe und auch mit diesen fügen sie Schaden zu. Nun, wie auch immer, ob das jetzt reelle Waffen sind, die Menschen erfunden haben, oder vielleicht eben doch, wie manche Ausleger sagen, dämonische Mächte, die hier über die Menschheit hervorbrechen und ihnen dann auch physischen Schaden zufügen, also sie töten. Wie es auch immer sei, es gibt ja diese verschiedenen Interpretationen, manche meinen auch, es seien Ideologien, das halte ich allerdings für abwegig. Zu solchen Deutungen sollten wir immer erst greifen, wenn alle anderen wörtlicheren Auslegungen versagen sollten, was keineswegs der Fall ist. hier. Ja, also immer erst die wörtlichst mögliche Deutung und dann erst zu denen, die mehr in das Symbolische gehen. Das ist eine wichtige Auslegungsregel. Ja, und dann ist eben entscheidend, dass der dritte Teil getötet wird und zwei Drittel immer noch die Möglichkeit und die Einladung zur Buße, zur Umkehr erhalten. Und darauf bezieht sich nun der letzte Teil dieses Kapitels 9. Und darauf möchte ich auch abschließend jetzt noch eingehen, auf diese wichtigen Verse ab Vers 20. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, und jetzt würde man erwarten, taten Buße, als sie das sehen, wie das Gericht über die Welt hereinbrach. O Gott, erbarme dich, wir haben dich verleugnet, wir bitten dich um Vergebung, wir wollen nicht in der Verdammnis landen, in der ewigen Verdammnis und auch jetzt nicht. Das würde man erwarten. Aber was tun sie? Das lässt sich nur durch eine endzeitliche Verblendung und Verfinsterung erklären, aufgrund dieser dämonischen Einflussnahme, etwa im Zusammenhang mit der fünften Posaune. Sie tun nicht Buße. Also sie tun nicht Buße über die Werke ihrer Hände. Und es ist jetzt gerade diese Stelle interessant, weil jetzt Beispiele genannt werden, ganz konkret, was Gott als besondere Sünden betrachtet, auch in dieser Endzeit, zu allen Zeiten, aber auch dann, wenn diese Gerichte bereits geschehen. Hier werden jetzt Beispiele genannt, auch zur Prüfung für uns. Prüfen wir uns auch selber. Und zwar möchte ich sagen, dass diese Beispiele, die jetzt genannt werden, im Wesentlichen, nicht ausschließlich, aber überwiegend, orientiert sind an den 10 Geboten, wie sie in 2. Mose 20 aufgezählt sind. Wir werden es gleich merken, wenn wir es nochmal betrachten im Einzelnen. Zuerst werden genannt, wird genannt die Verehrung von Dämonen. Die Dämonenverehrung. Das widerspricht ganz klar und eklatant dem ersten Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Ich bin der Herr, dein Gott. Das sagt Gott seinem Volk Israel, das sagt er auch uns, das gilt für uns genauso, denn im Neuen Testament wird das bestätigt und der Herr Jesus selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Dieser Absolutheitsanspruch des lebendigen Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Sicherlich ein Hauptanstoß für viele in der Endzeit, aber für uns der einzige Weg zum Heil, zur Erlösung. Daran wollen wir festhalten, auch wenn sie das immer mehr uns madig machen wollen und uns dafür vielleicht auch ins Gefängnis sperren irgendwann, aber das bleibt bestehen bis ans Ende. Jesus, der einzige Weg, der einzige Gott. Alles andere ist, und das sagt diese Stelle auch ganz deutlich, Dämonenverehrung. Dazu nur eine weitere Bibelstelle, 1. Korinther 10, Vers 20. 1. Korinther 10, Vers 20. Eine wichtige Stelle bezüglich dem ganzen Heidentum, ganzen Götzendienst in nichtchristlichen und nichtjüdischen Religionen. Und zwar heißt es da, im Zusammenhang mit der Frage des Götzenopfers, nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ja, was heidnische, nichtchristliche Religionen darbringen, das opfern sie den bösen Geistern, wie Luther übersetzt, den Dämonen und nicht Gott. Nun will ich aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid, sagt uns das Wort Gottes. Dämonenverehrung, auch in Form eines interreligiösen Gebetstreffens, wie es in Assisi und den Folgejahren stattgefunden hat oder auch bei den Kirchentagen immer wieder praktiziert wird. Das ist Gott ein Gräuel. Und auch darüber tun sie nicht Buße. Dieser interreligiöse Dialog und diese interreligiöse Zusammenarbeit um des Menschheitsfriedens willen, das wird weitergehen. Da werden sie nicht davon abrücken. Brauchen wir uns keine Illusionen machen. Und wer an Jesus als dem einzigen Weg zum Vater festhält, der gilt eben als engstirniger Fundamentalist und solche muss man bekanntlich ächten und verfolgen in der Endzeit. Das hat sich nicht geändert und es wird sich noch verschlimmern. Aber es gilt, ja, wir müssen eine Entscheidung treffen, jeder für sich, vor dem Herrn? Halten wir Jesus allein die Treue oder schwimmen wir mit der breiten Masse mit, die auf dem Weg der Vermischung direkt ins Antichristliche hineinläuft? Sie taten nicht Buße, sodass sie nicht über die Werke ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten. Hier werden dann die Götzenbilder genannt, aus verschiedenen Materialien, ganz wertvoll, Holz bis hin ganz billig, Gold bis hin ganz billig Holz, aber es sind immer Götzen und sie können nicht helfen, ob sie jetzt aus Gold, Silber, Erz oder Holz gemacht sind. Wenn sie aus Holz sind, kann man sie verbrennen, wenn sie aus Gold sind, kann man sie auch einschmelzen. In der Kraft des Feuers wird das alles vernichtet, dieser Götzendienst. Wenn Gott sein Gerichtsfeuer schickt, dann wird das alles vergehen. Und das ist ein ganz klarer Widerspruch zum zweiten Gebot nach der ursprünglichen biblischen Zählung. Das zweite Gebot nämlich lautet, ich möchte es einmal aufschlagen, es wird ja in der katholischen Kirche ausgeblendet. Warum können wir uns ja denken, nicht? Es heißt, das zweite Gebot im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, lautet nämlich, ich lese wörtlich jetzt vor, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Also kein Bilderkult, auch kein Ikonenkult, keine Darstellung Gottes durch irgendwelche Bilder. Das ist verboten. Und sie machen sich aber ihre Götter in Bildern. Und beten sie dann an. Das gibt es auch im sogenannten christlichen Bereich, aber das ist nicht Gottes Wille, kein Götzendienst. Und dann meinen sie noch, diese Götzen könnten ihnen helfen, aber ich lese nur eine Stelle, es gibt auch bei den Propheten viele Spottverse über diese Götter, die nicht helfen können, diese falschen Götter, diese Götzen. Und so nur ein Beispiel jetzt aus den Psalmen, Psalm 115, eine Stelle, Psalm 115, da heißt es, und das ist wirklich plastisch beschrieben, nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Also auch nicht uns, die wir Götzen herstellen. Ja, es wäre ja schlimm, wenn Gott uns dafür noch ehren muss, dass wir selber unsere Götter uns schnitzen. Der Mensch denkt oft gar nicht, was er da tut und ist verblendet. Nein, sondern Gott die Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Aber unser Gott ist im Himmel. Er tut alles, was ihm wohlgefällt. Ihre Götzen sind Silber und Gold von Menschenhänden gemacht. Sie haben einen Mund und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht, Ohren haben sie und hören nicht, eine Nase haben sie und riechen nicht. Hände haben sie und greifen nicht, Füße haben sie und gehen nicht, mit ihrer Kehle geben sie keinen Laut. Ihnen gleich werden die, welche sie machen, alle, die auf sie vertrauen. Ja, sie haben keine Macht, obwohl sie denken, sie hätten Macht, wenn sie Götzenbilder einsetzen, die Zauberer und so weiter, aber sie haben nicht wirklich Macht. Höchstens, wenn Dämonen diesen Aberglauben benutzen. Das ist etwas anderes. Nicht die Sterne helfen, die Horoskope, sondern der Aberglaube lockt die Dämonen herbei, die dann dem Menschen scheinbares Erfüllen von Wünschen bringen, aber um den Preis seiner Seele in Ewigkeit. Eine schlimme Illusion. Lassen wir uns nicht auf Götzendienst, auf Dämonenverehrung ein, beten wir nicht irgendwelche Bildnisse an. Das erste und zweite Gebot. Und dann heißt es weiter in Vers 21, werden dann noch vier weitere Sünden, die besonders drastisch sind in dieser Endzeit, aufgezählt. Und sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Mord, Zauberei, Unzucht und Dieberei wird hier als Viergespann, als wirklich dämonisch inspiriertes Viergespann genannt. Mord, das ist die Übertretung des insbesondere sechsten Gebots nach biblischer Zählung. Wir haben ja das Bilderverbot als zweites Gebot hier jetzt ernst genommen und nicht weggelassen, wie es normalerweise in den zehn Gebotskatalogen getan wird heutzutage. Übrigens gibt es da auch einen Unterschied zwischen lutherischer und reformierter Zählung, nur nebenbei bemerkt. Die Reformierten haben das Bilderverbot als zweites Gebot stehen lassen. Ja, während im lutherischen Bereich das ja nicht so ganz klar ist, nicht? Da hat man ja manches Katholische auch beibehalten. Aber das ist wieder ein Thema für sich. Jedenfalls, du sollst nicht töten. Ja, das widerspricht ganz klar dem Mord. Du sollst nicht morden, heißt es an sich. Und auch das nimmt zu. Heute schon werden pro Jahr allein in Deutschland Hunderttausende ungeborene Kinder im Mutterleib getötet. Das wird sich sicherlich kaum verbessern in dieser endzeitlichen Lage. Da wird man seiner Lust frönen und die Kinder, die stören nur, die müssen weggemacht werden. Der pure Egoismus geht über Leichen im buchstäblichen Sinne. Ganz schlimm, wenn es so weit kommt, dass Selbstverwirklichung über Lebensrecht steht. Das ist ja die Entwicklung, die wir heute schon haben, dass die Selbstverwirklichung der Frau höher geachtet wird als das Lebensrecht des ungeborenen Kindes, auch in unserer deutschen Gesetzgebung. Es wird zwar gesagt, ich gebe es jetzt frei wieder, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor etlichen Jahren bereits, die Abtreibung, also als Schwangerschaftsabbruch wird es ja genannt, verharmlosend, ist zwar Unrecht, aber es ist nicht strafbar. Ja, also ein nicht strafbares Unrecht gibt es bei uns. Und damit ist der Damm gebrochen auch zu anderen Dingen, die nicht mehr strafbar sind, wie etwa auf sexuellem Gebiet. Ja, ihr wisst ja, dass da immer mehr Einbrüche geschehen sind, die im Widerspruch zum Worte Gottes stehen. Übrigens, Mord beginnt ja bereits in Gedanken, im Herzen, das macht der Herr Jesus in der Bergpredigt deutlich, Matthäus 5. Und bereits da sollten wir den Herrn immer wieder bitten, dass wir nicht hassen müssen, andere, sondern dass wir die Feinde lieben können, denn der Hass ist immer schon der Anfang eines gedanklichen Tötens und das wird dann manchmal auch leider auch bis zur Tat ausgeführt. Und Mord, da denke ich auch an Christenverfolgungen, die auch stattfinden in dieser Zeit, auch darüber tun sie nicht Buße, sondern wie die alten Römer, sie ergötzen sich noch daran, wenn sie den Tieren, den Löwen vorgeworfen werden und um des Herrn willen dieses Blutopfer des Martyriums darbringen. Mord. Dann wird genannt Zauberei. Pharmakia steht da wörtlich. Da kommt auch das Wort Pharmazie her. Das heißt ursprünglich Drogenkunde. Ja, hat heute einen neutralen Klang. Einen Berufszweig bezeichnet es. Aber hier ursprünglich hängt das zusammen mit Droge, mit Berauschung. Und das wurde eingesetzt eben zur Zauberei, um mediale, tranceähnliche Zustände zu erreichen, um hellseherische Fähigkeiten zu erlangen, um in Kontakt mit der übersinnlichen Welt zu treten. Dazu dienten und dienen Drogen auch heute, Ecstasy etc. und so weiter. Und das wird oft verbunden, etwa in Diskos werden dann auch Drogen genommen, dass man wirklich aus dieser Welt heraustritt sozusagen, in transzendente Sphären aufsteigen möchte. Und in Wirklichkeit entgrenzt man das Bewusstsein so, dass dämonische Mächte ein leichtes Spiel haben, solche Menschen, die sich selber wehrlos und passiv gemacht haben, in Besitz zu nehmen. Das ist auch der ganze Trick, der hinter dieser ekstatischen Rockmusik steht, aber auch hinter psychedelischen Musikformen, die sehr einlullend sind, sehr ruhig und langsam aus dem indischen Bereich kommend. Das dient alles zur Versetzung des Menschen in einen Trancezustand, in eine Art Hypnose, sodass er nicht mehr Herr über sich und seinen Verstand ist und über sein Herz. Ja, deshalb hier Drogen, Rausch, Zauberei, all das hängt damit zusammen. Und wir wissen ja, dass wir jetzt eine Okkultisierung der Gesellschaft erleben. Das fängt schon in den Schulen und Kindergärten an, wo die Kinder stille Übungen und Fantasiereisen machen sollen, damit sie zur Ruhe kommen. Ich verstehe natürlich die Lehrer, die gestresst sind und sagen, ich muss die Kinder irgendwie ruhig kriegen. Und oft denken sie sich nichts Böses dabei, auch bei den Mandalas, die ausgemalt werden. Aber es kann auch benutzt werden, zum Eindringen in übersinnliche Bereiche. Es kann dazu führen, wenn das entsprechend gesteuert wird. Ja, die Gefahr ist vorhanden. Es muss nicht immer so weit kommen, aber die Gefahr ist vorhanden. Vor allem, wenn da noch entsprechende Botschaften dazukommen. Zauberei. Und dann denke ich natürlich an den Harry Potter-Kult. Ein ungeheurer Erfolg, der noch nie da war, einer Romanserie. Ist alles erfunden, ja, aber es hat einen ungeheuren Erfolg. Und da sehen wir, dass es nicht alles nur erfunden ist, sondern dass wirkliche okkulte Kenntnisse da eingeflossen sind in diese Romane. Und die Hexenzirkel, das weiß man, und Ähnliches haben seither einen ungeheuren Zulauf bekommen, seit diese Romane selbst schon den kleinsten verteilt werden von ihren Eltern und Großeltern, die ihnen damit etwas Schönes schenken wollen und nicht denken, so weit denken, dass sie ihre Kinder in die Welt Satans einführen. Wie schrecklich, ja, wenn man dafür blind ist und das nicht mehr merkt. Auch die Fantasy-Literatur, selbst Herr der Ringe und Ähnliches, da kommt immer wieder Magie und Zauberei vor. Ich kann das nicht einfach als neutral sehen. Ich weiß, das kam auch schon in den Märchen vor, aber auch da muss man den Kindern erklären, dass das eben nicht gut ist, wenn da Zauberei vorkommt. Auch schon in den alten Märchen. Ich möchte, das steht jetzt nicht direkt in den 10 Geboten, deshalb die Stelle aus dem 5. Buch Mose, die das ganz klar widerlegt. 5. Mose 18, Verse 9 folgende. Eine wichtige Stelle bezüglich Okkultismus, wenn Sie mal im Gespräch sind mit Menschen, die sich auf esoterische Praktiken eingelassen haben, dann reicht es manchmal, wenn man sie diese Stelle einmal selber lesen lässt, wo sie sehen, was Gott, was Gottes Wort dazu sagt. 5. Mose 18, ab Vers 9. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, so sollst du nicht lernen, nach den Gräueln, also Abscheulichkeiten, jener Heidenvölker zu handeln. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, so wie die Fakire oder Gurus. Oder einer, der Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei, dazu gehört eben auch Astrologie mit dem Horoskop. Oder ein Beschwörer oder ein Zauberer. Und übrigens, ob es jetzt schwarze oder weiße Magie ist, die Methode an sich ist von Satan. Auch wenn man angeblich was Gutes damit tun will. Auch weiße Magie ist ein Eindringen in Bereiche, die Gott dem Menschen verwehrt hat. Es ist dämonisch. Soll also nicht gefunden werden, diesen Dinge. Und dann heißt es weiter, oder einer, der Geister band, oder ein Geisterbefrager, oder ein Hellseher, oder jemand, der sich an die Toten wendet. Da möchte ich einmal nur Anselm Grün erwähnen, der nicht nur als Katholik sagt, man kann für die Toten beten, sondern auch zu den Toten beten. Ja, man muss sich vorstellen, ich habe das in seinen Büchern wörtlich so gelesen. Und das ist Bestseller, selbst in christlichen Buchhandlungen. So weit sind wir schon gekommen. Ja. Früher hat man noch Bücher verkauft, wo gewarnt wurde, ganz klar vor Okkultismus. Das will heute keine mehr lesen, sondern die Okkultwelle hat auch die Evangelikalen erfasst. Und man macht heute Praktiken, Atemtechniken und alles Mögliche, was aus den fernöstlichen Religionen kommt. Das Atemgebet etwa nennt sich so dieser neueste Trend. Oder selbst in christlichen Freizeitzentren, hier Gott sei Dank nicht, aber in anderen, wird das Enneagramm gemacht, eine okkulte Persönlichkeitsanalyse oder Meditationspraktiken, die sehr eng verwandt sind mit fernöstlichen Meditations- und Atemtechniken. Ich kann das hier nur erwähnen. Wer Näheres wissen will, wo und was da stattfindet, der kann mich nachher gerne ansprechen. So weit sind wir schon gekommen, dass diese Grenzen immer mehr gefallen sind, ja, zwischen Welt und Gemeinde, auch zwischen finsterer Welt und Gemeinde Jesu. Wie weit wird es noch weitergehen, bis der Herr kommt? Zauberei, Okkultwelle, möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Es liegt auch dazu Literatur in Hülle und Fülle aus, aufklärende und warnende Literatur. Und dann wird genannt die Unzucht, das muss ich wohl nicht weiter ausführen. Wir wissen ja, auf allen Kanälen werden Menschen heute die außereheliche Nacktheit vorgeführt. Nacktheit ist eine wunderbare Gabe, die Gott geschenkt hat, aber sie gehört in die Ehe. Sexualität, ja, in die Ehe. Aber heute wird das alles zur Schaustellung gebracht und die Menschen werden verführt dadurch, weil der Mensch das nicht verkraften kann, ohne Schaden zu nehmen. Und auch der Mensch, der sich selber so darstellt, nimmt Schaden an seiner Seele. Das weiß man von vielen, die da wieder herausgekommen sind, auch ehemaligen Prostituierten, die gesagt haben, tut es nicht, der Schaden an eurer Seele ist unermesslich. Vom Schaden am Körper ganz zu schweigen, wir wissen ja auch, dass nicht nur Geschlechtskrankheiten, sondern auch Seuchen in der Endzeit vermehrt auftreten, etwa AIDS, das nun auch speziell durch außereheliche Verkehr übertragen wird, ja, Geschlechtsverkehr übertragen wird. In aller Regel, es gibt auch durch Blutkonserven, aber das ist eher die Ausnahme und die Folge dann indirekt. Aber die normale Art, das weiterzugeben, ist eben durch sexuelle Beziehungen. Unzucht. Sie tun es nicht nur, sondern haben Gefallen an denen, die es tun, heißt es einmal im Römerbrief. Das ist das Neue. Früher hat man es noch unter dem Deckmantel der Heimlichkeit getrieben. Heute wird es öffentlich über die Massenmedien und Internet und so weiter zur Schau gestellt. Die Pornografisierung der Gesellschaft. Und dann Dieberei. Übrigens, diese Unzucht natürlich ein Widerspruch zum 7. Gebot nach reformierter Zählung. Du sollst nicht Ehe brechen. Und dann das 8., 9. und 10. Gebot, möchte ich einmal lesen zur Erinnerung, dagegen, im Gegensatz dazu steht die Dieberei oder der Diebstahl. Das 8. Gebot, du sollst nicht stehlen, das 9. Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten, das ist auch Diebstahl, nämlich Diebstahl der Ehre und der Wahrheit, wenn man so sagen will. Und das 10. Gebot, du sollst nicht begehren. Das Haus deines Nächsten und so weiter oder auch deines Nächsten Frau. Diebstahl. Und das sehen wir bereits, wenn wir es mit den 10 Geboten vergleichen, wie umfassend das gemeint ist. Diebstahl kann es auf vielen Ebenen geben. Es kann schon anfangen beim geistigen Diebstahl. Heute werden immer mehr geistige, kreative Errungenschaften geklaut. Selbst Predigten werden aus dem Internet geklaut. Ich habe die Predigt, darf ich ehrlich sagen, jetzt nicht aus dem Internet geklaut oder irgendwoher, ja. Aber es gibt manchmal Prediger, die sind schlecht vorbereitet, die schauen ins Internet und drucken sich eine Predigt aus und halten die am nächsten Sonntag. Ich kenne Fälle, wo deshalb schon auch welche entlassen wurden, als dann andere das gemerkt haben und gesagt haben, das habe ich im Internet auch gefunden, was sie da vortragen. Das ist mal ein Beispiel, dass wir sehen, es gibt auch einen geistigen Diebstahl, nicht? Das ist kein Witz, das ist wirklich passiert. Ein geistiger Diebstahl. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir nicht auch Kommentare lesen dürfen und so weiter, das ist was anderes. Aber wenn ich eine Predigt wortwörtlich von einem anderen glaube, wo kann da der Geist Gottes noch wirken? Nicht? Ja, manche lachen, ich weiß, ich habe in euren Kirchengemeinden sowas schon erlebt. Können wir nachher drüber reden. Ja, geistiger Diebstahl. Und dann auch materieller Diebstahl. Materieller Diebstahl. Ist es nur dann, wenn einer ins Kaufhaus geht und da was mitgehen lässt? Auch schlimm. Aber das sind manchmal Leute, die sind auch wirklich arm. Nicht alle. Ja. Es gibt auch Reiche, die klauen. Die wollen dann immer noch mehr. Traurig. Nein, Diebstahl ist auch, wenn ich eine Firma habe als Chef und die Arbeiter nicht anständig bezahle, so wie sie es verdient hätten. Ist auch schon Diebstahl. Ja. Auch Diebstahl. Ausbeutung hat das Karl Marx zu Recht genannt übrigens. Das war der gerechte Ansatz im Kommunismus, aber der Kommunismus hat ein falsches, unbiblisches Menschenbild. Und deshalb konnte er nicht zum Erfolg kommen, sondern hat eine Diktatur aufgerichtet, überall wo er sich durchgesetzt hat. Und es kam auch immer nur zum Sozialismus, nie zum Kommunismus. Die wirkliche Gleichheit und Gemeinschaft, Kommunis, das ging nie. Das ging nur in der Urgemeinde, wo der Geist Gottes die Gemeinschaft bewirkt hat. Und es geht auch heute in manchen Kreisen, mennonitischen Kreisen zum Beispiel, die wirklich zusammenleben, alles miteinander teilen. Ja, das gibt es auch heute noch. Und hoffentlich auch in mancherlei anderen christlichen Kreisen, wo man sich auch gegenseitig hilft und beisteht, unterstützt, auch im Materiellen und natürlich auch im Geistlichen. Morgen um 8 Uhr ist wieder Gebetsgemeinschaft, wollte ich nur an dem Zusammenhang auch sagen. Auch eine Gemeinschaft der Liebe, füreinander zu beten. Aber Diebstahl, geistiger Diebstahl, materieller Diebstahl. Und die Kluft zwischen Arm und Reich wird auch immer größer. Vielleicht auch ein Zeichen der Endzeit, ja, dass es immer weniger Menschen gibt, die sehr viel haben und superreich sind, und immer mehr, die sehr wenig haben. Und diese Kluft geht also dann so auseinander, hier eine große Masse an Verarmten und eine kleine Gruppe an ganz Reichen, die ja am Schluss vielleicht 99% des materiellen Volumens auf sich vereinigen. Heute ist zum Teil in manchen Ländern schon so, bei diesen Neureichen in manchen Staaten, wo die anderen alle sehr arm sind. Diebstahl, Ungerechtigkeit und all diese Dinge. Soweit wollte ich uns das vortragen aus Offenbarung 9 in aller Unvollkommenheit und Schwachheit. Aber die Frage, die sich an uns am Schluss stellt, haben wir ein bußfertiges Herz? Auch angesichts dieser Sünden, die hier genannt sind, tut es uns leid vor Gott, wenn wir nicht ihm allein die Ehre gegeben haben, sondern irgendwelche Mächte neben ihn gestellt haben. Das ist auch Götzendienst, was immer auch das sei für den Einzelnen. Oder wenn wir andere Menschen hassen, in Gedanken getötet haben, wenn wir uns auf irgendwelche okkulten Praktiken eingelassen haben oder auf sexuelle Dinge oder eben auch anderem irgendwas entzogen haben, was ihm gehört, Dinge, die unbemerkt in unserem Besitz geblieben sind, tun wir auch darüber Buße. Gott nimmt es auch da genau. Er ist ein liebender Gott, der barmherzig ist und uns vergeben möchte. Aber wir sollten auch unsere Schuld bereuen und umkehren und ihn um Vergebung und Gnade bitten, damit uns diese Gerichte nicht treffen und wir nicht zu denen gehören, von denen es einmal in so schrecklicher Weise heißen muss, dass die übrigen Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, doch nicht Buße taten. Möge der Herr uns gnädig sein. Amen.